Hi, hier ist Antran von der Rest ist Geschichte und ich habe gute Nachrichten, denn unsere kleine Tour geht weiter. Am 6. Dezember könnt ihr uns live erleben in Dresden beim Podcat and Pudel Festival. Am 16. Januar sind wir dann zu Hause hier in Köln im Deutschlandfunk. Dort findet das Geschichtspodcast Festival History Talks statt und da sind wir natürlich auch dabei. Alle Infos findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's hier los mit der aktuellen Folge.
Die Schweiz ist neutral. So viel ist sicher. Aber was das genau bedeutet, darüber wird gerade diskutiert.
Die Frage ist, verhält sich die Schweiz auch entsprechend und honoriert sie diese Verpflichtung, neutral zu sein? Und diese Frage ist in letzter Zeit heftig diskutiert worden, vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg natürlich.
Denn die Schweiz hat Munition, die in der Ukraine dringend gebraucht wird. Aber sie liefert sie nicht, nicht einmal indirekt über andere Länder. Den meisten Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland aber hat sich die Schweiz angeschlossen. Ist das neutral? Die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei meint, nein.
Wirtschaftssanktionen, das ist auch ein Kriegsmittel, ein Kriegsinstrument.
Sie will mit einer Verfassungsänderung erreichen, dass auch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland nicht mehr möglich wären. Waffenlieferungen sowieso nicht.
Da haben Sie eine Eskalationsspirale.
Mit dieser Neutralitätsinitiative will man neuerdings eine Vogelstrauß-Politik in der Verfassung verankern.
Auf keinen Fall darf die Schweiz Waffen liefern an eine kriegsführende Partei.
Was das also bedeutet, Neutralität? Sich totstellen und den Kopf in den Sand stecken oder Risiken fürs Land klug vermeiden? Darum wird gerade gestritten. Aber warum ist die Schweiz eigentlich neutral? Und seit wann? Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
Also wenn man historisch schaut, dann heißt eigentlich Neutralität einfach die Nichtteilnahme eines Staates, eines Herrschaftsträgers, eines Monarchen am Krieg von Dritten. Und nach dieser eigentlich klassischen Definition ist die Schweiz natürlich vollkommen neutral. Sie schickt keine Soldaten, sie schickt kein eigenes Kriegsmaterial, sie lässt keine Kriegshandlungen von ihrem Territorium aus, sie ist nicht in einem Bündnis, also von daher ist sie neutral.
Der Historiker Marco Iorio ist das, bis 2014 Chefredakteur des Historischen Lexikons der Schweiz. Das ist eine Instanz. Und 2023 hat er ein Buch veröffentlicht, Die Schweiz und ihre Neutralität, eine 400-jährige Geschichte.
Da bin ich reingeplumpst, oder? Unbeabsichtigt. Ich habe gedacht, ich könnte da dieses abgestorbene Thema Neutralität, vor 7, 8 Jahren, könnte ich jetzt in aller Ruhe so als Altersarbeit bearbeiten, nicht? Das ist ja nicht mehr aktuell. Und dann ging es dann eben im Februar 2022 wieder los.
Nach dem Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine nämlich, war das Thema Neutralität in der Schweiz plötzlich wieder sehr aktuell. Aber erstmal an den Anfang. Das Jahr 1291. Da verbünden sich der Legende nach auf dem Rütli, das ist eine Bergwiese am Vierwaldstätter See, die drei Urkantone, Uri, Schwyz und Unterwalden. Sie bilden fortan eine Eidgenossenschaft. Und der Eid, das ist eben der Rütli-Schwur. Friedrich Schiller hat dazu das Drama Wilhelm Tell geschrieben. Lohnt sich. Dieser Schwur, der gilt heute als nachträgliche Erfindung, aber auch als wichtiges Symbol für den Beginn der Schweizer Geschichte. Jedenfalls, die Eidgenossenschaft, die wird nach und nach zu einem Machtfaktor in Europa.
Also das beginnt natürlich schon 14., 15. Jahrhundert. Da bildet sich ja die Eidgenossenschaft langsam heraus. Es gibt keine Gründung, wie man das bei uns feiert, sondern dieses Konglomerat von Bündnissen, das entwickelt sich also über fast 200 Jahre. Und diese einzelnen Gemeinschaften, die schließen sich zusammen, aber da ist überhaupt nichts von Neutralität. Da wird gekauft, gestohlen, also Land gestohlen, da wird erobert, also überhaupt keine Neutralität. Und eine Stoßrichtung geht auch gegen Süden über die Alpen. Und das mündet dann Ende 15. Jahrhundert in diese sogenannten Mailänder Kriege. Das heißt, Die Eidgenossen beginnen, Gebiete südlich der Alpen zu erobern, also das heutige Tessin, Veltlin, und ihnen gelingt es tatsächlich, kurzfristig Herren über Mailand zu werden, über das Herzogtum Mailand.
Mailand in der Hand der Schweizer. Das war dem französischen König François Ier, auf Deutsch Franz I., gar nicht recht. Er greift die Schweizer an. Im September 1515 stehen sich eidgenössische und französische Truppen bei Marignano gegenüber. Das ist nicht weit weg von Mailand. Ja, ja, die Schweizer, eigentlich waren die immer sehr erfolgreich in Schlachten. Die hatten eine spezielle Kampftechnik, die zwar hohe Verluste mit sich brachte, also sie stürmten, glaube ich, einfach los auf die gegnerischen Reihen.
Richtig.
Aber die war halt auch sehr effektiv. Eigentlich waren die prädestinierte Sieger.
Ja, schon. Solange wie keine Artillerie da war. Marignano war natürlich, das vergisst man häufig, eine der ersten großen Artillerieschlachten. Und da dieser kompakte Schlachthaufen der Eidgenossen, die da auf die Gegner losstürmten, das hat dann im Feuer der Artillerie hat dann das geendet. Also meistens hat die Eidgenossenschaft Erfolg mit dieser Schlachttechnik, aber das war eine typische mittelalterliche Schlachttechnik, die jetzt eben durch Franz I. und seine Franzosen, die moderner waren, mit der Artillerie kombiniert mit der Kavallerie eben austricksten und damit auch den Eidgenossen diese Niederlage bereiteten.
Die Taktik also geht nicht mehr auf. Am zweiten Tag der Schlacht müssen sich die Eidgenossen geschlagen geben. Auch das ist Legende, dass die Schweizer sich nach der blutigen Niederlage entschlossen hätten, künftig neutral und friedlich zu bleiben. 1965 noch wird am Ort der Schlacht ein Denkmal aufgestellt. Exclade Salus steht da drauf. Aus der Niederlage folgt das Heil. So war es aber nicht.
Das ist nicht die große Wende, wie sie eben in der vor allem nationalstaatlichen Geschichte gepriesen wird und heute als Beginn der Neutralität gefeiert wird. Es ist keine Wende in dem Sinn zur Neutralität. Das wird erst später konstruiert. Es ist eine Konstruktion, eine historiografische Konstruktion, die so um 1900 stattfindet.
Es ist wahrscheinlich eine verhältnismäßig einfache Erklärung zu sagen, da haben die Eidgenossen eins auf die Nase bekommen und sich dann besonnen, künftig anders zu handeln. Aber so einfach ist es meistens nicht.
Nein, also die haben sich überhaupt nicht besonnen. Sie haben sich überhaupt nicht auf Neutralität besonnen, sondern die Kriege gingen weiter. Und das ganze 16. Jahrhundert war die Schweiz, also die Eidgenossen waren überhaupt nicht neutral.
Der Mythos aber der Schlacht von Marignano als Ursprung der Neutralität hält sich genauso wie der vom Schwur auf der Rütliwiese. Es braucht halt Bilder und Geschichten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer man ist. Die Neutralität der Schweiz, die ist nicht nur eine außenpolitische Haltung, sie ist auch grundlegend für das Selbstverständnis der Schweizerinnen und Schweizer. Die Geschichte der Neutralität, die beginnt aber tatsächlich erst 100 Jahre nach der Schlacht.
Es ist klar, dass diese Neutralität erst im 17. Jahrhundert entsteht. Also wie gesagt, im 16. Jahrhundert führt man noch Krieg, man schließt Bündnisse auf alle Richtungen und das Ganze kippt nun im Dreißigjährigen Krieg. Im Dreißigjährigen Krieg, die Eidgenossen sehen, wie das abgeht in Graubünden. Graubünden ist verbündeter, wird umkämpftes Gebiet zwischen Frankreich, Venedig, Spanisch, Habsburg, Österreichisch, Habsburg, ein Durchgangsland. Ne? Und da finden große Kämpfe statt. Und da sehen natürlich die Eidgenossen, was da passiert. Und sie beschließen nun, dass man sich nicht einmischt in den Dreißigjährigen Krieg. Und hier gibt es dann verschiedene Etappen, anhand derer man sieht, dass die Eidgenossen nun beginnen, sich neutral zu verhalten. Und zwar schön konfessionsübergreifend. Also man will nicht mehr dem Konfessionsverwandten helfen. Man verbietet den Kriegführenden den Durchzug durch das Land. Die Pässe werden geschlossen. Also die Spanier dürfen keine Truppen mehr über den Gotthard schicken. Die werden auch militärisch besetzt. Also man schwenkt auf eine Neutralitätslinie ein.
Jetzt könnte man ja sagen, Spanien hätte ja trotzdem über den Gotthard gehen können oder es zumindest versuchen. Wieso haben die Schweizer damit Erfolg, sich rauszuhalten?
Noch schwierig zu sagen, warum die Habsburger schlussendlich nicht angegriffen haben. Das hat natürlich auch mit den Ressourcen zu tun. Also es ist dann wie beim Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also man ist dann froh, wenn man nicht zu viel Kriegsschauplätze bedienen muss mit Truppen. Ich nehme an, das ist der Hauptgrund. Also man lässt die in Ruhe, weil man sonst an anderen wichtigeren Kriegsschauplätzen nicht mehr genügend Truppen hat.
Und da kommen den Schweizern auch die Berge zu Hilfe. Um die Bergpässe zu halten, da genügen wenige Verteidiger. Das ist auch heute noch eine schweizerische Strategie im Verteidigungsfall. Die Schweizer also bleiben dem Krieg fern. Und zwar alle. Das schweißt zusammen in der Eidgenossenschaft.
Kommt dazu, dass natürlich der Dreißigjährige Krieg ja auch konfessionell aufgeladen war, auch wenn es nicht nur ein Konfessionskrieg war. Und man hatte diese Situation natürlich auch in der Schweiz. Und die Gefahr, dass nun eine Konfessionspartei mit diesem Krieg führt, war natürlich sehr groß und das hätte natürlich die Eidgenossenschaft gesprengt. Und diese Versuche gab es übrigens. Also das ist nicht so, dass Friede, Freude, Eierkuchen herrschte und alle für die Neutralität waren. Es gab 1633, 1634 gab es tatsächlich in Zürich, also im reformierten Zürich, orthodox waren die damals, Bestrebungen, sich mit dem schwedischen König Gustav Adolf, der da gegen Süden stürmt, zu verbünden und auf die katholischen Eidgenossen loszugehen. Und das war ein großer innenpolitischer Kampf. Also es gab eine Kriegspartei, das gab es also schon, und zwar unter der Leitung des obersten Pfarrers, der sogenannten Antistes, also der war der erste Pfarrer im Staat Zürich, der trieb zum Krieg. Aber diese Kriegs- oder Schwedenpartei, die wurde dann im wahrsten Sinn des Wortes von den Neutralisten neutralisiert. Und damit schwenkte eigentlich auch das mächtige Zürich auf die Neutralitätslinie ein. Also es war ein Kampf intern um die Neutralität,
den es heute eben auch wieder gibt. Im Dreißigjährigen Krieg jedenfalls, da beginnt die Neutralität der Schweiz und im Westfälischen Frieden, mit dem er 1648 endet, wird das dann sozusagen amtlich.
Im Westfälischen Frieden wurde ja die Eidgenossenschaft souverän, also als europäischer souveräner Staat akzeptiert und damit konnte sie auch natürlich Neutralität, eine neutrale Politik betreiben, das heißt, eigentlich nur souveräne Staaten können ja neutral sein. Und was nun neu ist, dass sie diese Neutralität weiterführt, selbst in Friedenszeiten. Und das sind dann vor allem diese ewigen Kriege, die da Ludwig XIV. Anzettelte. Da blieb die Schweiz jeweils neutral. Und der wichtige Punkt war dann 1674, das war dann die erste Neutralitätserklärung, offizielle Neutralitätserklärung der Tagsatzung, also der Versammlung aller Kantonsvertreter. Da erklärte die Eidgenossenschaft bei der Besetzung der Freigrafschaft Burgund, erklärte sie sich neutral. Das ist ein Novum. Und in allen diesen Kriegen Ludwigs blieb sie dann als Staat neutral.
Diese Neutralität, die Sie jetzt aus dem 17. Jahrhundert beschrieben haben, bei den Kriegen zum Beispiel von Ludwig dem 14., dass die erhalten blieb und nicht bedroht wurde, zum Beispiel durch Ludwig den 14. oder aber eben auch durch die Habsburger, das hat was damit zu tun, so wie Sie es schon geschildert haben für frühere Zeiten, dass die europäischen Großmächte da auch ein Interesse dran hatten, dass es da diesen neutralen Staat gibt, die Schweiz?
Ja. Das kann man sagen. Also man ist natürlich froh, dass der Gegner nicht etwa die Pässe hat. Und zwar, es geht nicht nur um die Alpenpässe, sondern es geht auch um, die vergisst man immer, die Jurapässe, also die Juraübergänge vom Mittelland nach Frankreich. Bis eigentlich 1945 war vor allem war das der kritische Punkt, also der Raum um Basel, Jurabogen bis Genf. Aber es geht auch um die Alpenpässe, also dass die neutralisiert sind und nicht in die Hände des Gegners gelangen.
Die Neutralität der Schweiz also kommt auch den europäischen Großmächten entgegen. Strategisch ist die auch für sie von Vorteil. Das ändert sich nach der Französischen Revolution.
1798 geht ja dann die Neutralität unter diese Alteidgenossen. Und zwar zusammen mit der alten Eidgenossenschaft, mit der Besetzung durch Frankreich. Frankreich besetzt die Schweiz und damit ist fertig. Und die Schweiz wird ein Satellit Frankreichs, wie andere auch. Batavische Republik, Helvetische Republik, Cisalpinische Republik und so weiter. Also die Schweiz ist nicht mehr neutral, sondern ein Trabant Frankreichs.
In der Folge der Französischen Revolution wird in ganz Europa gekämpft. Bis 1815 toben die Koalitionskriege. Frankreich gegen die europäischen Machtrivalen. Nach dem desaströsen Russlandfeldzug und der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, da wendet sich das Blatt. Napoleon ist in der Defensive. Und die Schweiz, bislang Vasallenstaat Frankreichs, erklärt sich für unabhängig und neutral. Durchsetzen aber können die Schweizer das noch nicht. Die Großmächte lassen ihre Truppen weiter durch das Land marschieren. Bis zum Ende der Koalitionskriege und dem Wiener Kongress, auf dem Europa neu geordnet wird. Und die Schweiz? Wenn man googelt, dann beginnt auf dem Wiener Kongress die Zeit wirklicher, völkerrechtlich anerkannter Neutralität.
Aber, jetzt kommt's, und das wird in der Schweizer Geschichte fast immer und überall falsch gesagt, am Wiener Kongress wird die Neutralität nicht anerkannt. Das kriegt sie eben nicht. Aber was sie bekommt, ist in der Präambel der Schweizer Erklärung vom 20. März 1815 erhält sie das Versprechen, dass man ihre Neutralität anerkennen wird, sobald sie die Beschlüsse des Wiener Kongresses ratifiziert haben wird. Und zwar ist das ein Misstrauensvotum gegen die Eidgenossenschaft, natürlich, weil das ist ein heterogener Haufen. Und man traut der Eidgenossenschaft eigentlich eben nicht so recht über den Weg. Und vor allem, jetzt kommt ja Napoleon zurück, nicht, aus Elba, nimmt man sie ins Schwitzkästchen, nicht, und sagt so, wir geben euch das, aber ihr müsst schön brav ruhig sein, ihr müsst das ratifizieren und vor allem man befürchtet, dass eben die Schweizer, vor allem die westlichen Schweizer, wieder ins Lager von Napoleon kippen. Und also man möchte da die Schweizer eigentlich ruhig stellen.
Es ist ein dauerhaftes Austarieren der gegenseitigen Interessen, also der anderen europäischen Mächte und eben der ja im Vergleich doch verhältnismäßig kleinen Schweiz, wo sie nützlich erscheint für die Großmächte, da lässt man ihr den Freiraum und wo das nicht nützlich erscheint, versucht man sie an die Leine zu nehmen.
Natürlich, mit dieser Präambel hat man sie an die Leine genommen und setzt sie nun massiv unter Druck. Die Tagsatzung dieser Gesandtenkongress, der ratifiziert tatsächlich relativ rasch diese Beschlüsse. Und noch mehr, man führt nun sogar an der Seite der Alliierten Krieg, also man tritt in den Krieg ein. Das hört man nicht gerne in der Schweiz, das sagt man nicht. Also die letzte Schlacht war nicht Marignano, sondern das war der Burgunderfeldzug. Zusammen mit den Österreichern, eben die für die Schweiz, Süddeutschland, Oberitalien zuständig waren, fällt man mit der Armee in Frankreich ein. Also man ist Kriegspartei. Und das passt natürlich gar nicht in diese ganze Neutralitätsgeschichte hinein. Und erst auf dem zweiten Pariser Kongress, jetzt werden die Schweizer aktiv, schicken den besten Diplomaten, die sie haben, nach Paris. Und der erreicht nun unter großen Mühen, dass die Siegermächte, also England, Preußen, Österreich, Russland, dass die nun endlich am 20. November 1815 diese Neutralität anerkennen in einem separaten Dokument. Und das Lustige daran ist, dieses Dokument musste der Schweizer oder durfte der Schweizer Vertreter selber noch formulieren, weil die Großmächte gar nicht interessiert waren. Also das Märchen, das man hier immer wieder hört, am Wiener Kongress wurde der Schweiz die Neutralität auferlegt, ist doppelt falsch. Es ist also weder am Wiener Kongress und schon gar nicht auferlegt, sondern das war das Herzensanliegen der eidgenössischen Politelite, dass die Siegermächte diese Neutralität anerkennen, damit die Eidgenossenschaft nicht mehr bei jedem Krieg eine Neutralitätserklärung abgeben müssen und die von diesen Großmächten bestätigt werden muss. Das war der Grund. Also eine permanente Neutralität, die gilt einfach für alle Kriege. Eine Pauschalerklärung. So. Das wär's.
Jetzt sind wir endlich neutral, sozusagen mit Brief und Siegel.
Anerkannt neutral. Also war schon seit November, hat man gesagt, wir sind 1813, wir sind neutral. Aber die anderen wollten es nicht glauben und wollten es nicht akzeptieren.
Im zweiten Pariser Frieden vom 20. November 1815 garantieren die europäischen Großmächte die ewige Neutralität der Schweiz und die Unverletzlichkeit ihres Territoriums. Im Gegenzug verpflichtet sich die Schweiz, in künftigen Konflikten keine Partei zu ergreifen, keine Truppen durch ihr Gebiet ziehen zu lassen und keine Offensivkriege zu führen. 1907 wird diese Neutralität im Haager Neutralitätsabkommen völkerrechtlich bestätigt. 7 Jahre später beginnt der Erste Weltkrieg.
Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Wie neutral ist die Schweiz im Ersten Weltkrieg?
Absolut, nimmt nicht am Krieg teil. Mobilisiert, geht an die Grenze, lässt keine Truppen durch, also erfüllt, soweit sie kann, die Haager Konvention, die ist ja noch taufrisch. Natürlich gibt es da, sagen wir, Ereignisse, die man heute nicht mehr als neutral betrachtet. Das ist eben diese ausufernde Neutralität. Man liefert zum Beispiel ganz locker Zünder aus der Uhrenindustrie nach Frankreich. Also ein großer Teil der französischen Artilleriemunition hat Bestandteile aus der Schweiz. Heute undenkbar, damals möglich. Aber an sich war die Schweiz neutral.
Und das wird auch respektiert. Anders als im Fall des neutralen Belgiens, in das gleich zu Beginn des Kriegs deutsche Truppen einmarschieren. Der Schweiz passiert das nicht. Aber das hat genau genommen nicht nur mit der Neutralität zu tun.
Frankreich hatte den Feind im Land, die Deutschen führten einen Zweitfrontenkrieg, die Österreicher einen Dreifrontenkrieg. Und die Schweiz bildete eigentlich da den neutralen Puffer zwischen all diesen Fronten, als einziges Land übrigens in Europa, das durch zwei Fronten eingeklemmt war. Und eine Kriegsausweitung hätte die Front zwischen den Mittelmächten und der Entente um etwa 300 Kilometer verlängert. Und da fehlten einfach die Mittel.
So ähnlich ist das auch im Zweiten Weltkrieg. Also die Schweiz sagt zwar zunächst mal, es werden keine Waffen ausgeführt, werden keine Waffen verkauft nach draußen, aber das ist nur ganz kurz der Fall. Dann anschließend werden doch beide Seiten auch mit Waffen beliefert.
Also der Zweite Weltkrieg ist völlig anders als der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg war ideal, 2 gegen 2, 2 Kriegführende an den Grenzen. Die Fronten sind stabil, 4 Jahre lang passiert nichts, die sind immer am gleichen Ort, in der Nähe der Grenze. Und der Zweite Weltkrieg ist etwa, da marschieren die Ereignisse rasch, wie ein Journalist sagte. Und da ändert sich diese Situation sehr, sehr schnell. Und da gibt es immer andere Gründe, warum man die Schweiz in Ruhe lässt. Jetzt das mit der Waffenausfuhr. Tatsächlich hat der Bundesrat am 30. August vor Kriegsausbruch die Neutralität erklärt und auch ein Waffenausfuhrverbot erlassen. Und das hielt, wie Sie richtig sagen, genau mal 10 Tage. Und dann hob sie das heimlich, dieses Waffenausfuhrverbot, wieder auf. Und zwar, weil die Alliierten die Schweiz erpresst haben. Frankreich hat erklärt, wir werden die Neutralität nur anerkennen, wenn ihr die Waffen liefert, die wir bestellt haben. Und der Bundesrat, der musste dann entscheiden, was ist jetzt wichtiger. Und er hat der Neutralitätserklärung das größere Gewicht beigemessen als dem Waffenausfuhrverbot. Und so wurde Frankreich zuerst und Großbritannien beliefert. Und dann, als die Schweiz eingeschlossen wurde nach dem Fall Frankreichs, kamen natürlich die Deutschen und sagten, Haager-Konvention, Gleichbehandlung. Und dann kippte das und dann hat man nach Deutschland beliefert.
Waffen und Munition für etwa 1 Milliarde Schweizer Franken exportiert die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Das meiste davon geht an Deutschland. Nur 16% an die Alliierten und neutrale Staaten. Welcher Druck auf der neutralen Schweiz lag, das hört man Philipp Etter an, damals Mitglied der Schweizer Bundesregierung. 1940 spricht er im Radio über die Niederlage Frankreichs.
Frankreich hat soeben den Waffenstillstand mit Deutschland und Italien abgeschlossen. Welches auch die Trauer sein mag, die jeden Christen angesichts der angehäuften Ruinen und Menschenverluste erfüllen mag, so bedeutet es doch für uns Schweizer eine große Erleichterung zu wissen, dass unsere 3 großen Nachbarn nun den Weg des Friedens beschritten haben.
Man merkt, die Neutralität der Schweiz ist immer nur so viel wert, wie die Großmächte in Europa das auch zulassen. Es ist ja auch so, dass die Schweiz dann von Deutschland Gold kauft, um Deutschland Devisen zu verschaffen, mit denen dann Deutschland wieder für die Fortsetzung des Krieges Rohstoffe einkaufen kann. Also Neutralität gibt's nicht absolut, sondern immer in Relation zu.
Das ist ganz klar. Also die kriegsführenden Parteien, die letztlich entscheiden, ob die Neutralität gewahrt werden kann oder nicht, ob sie ein Interesse haben an der Neutralität. Und das mit dem Goldhandel, also es beginnt ja erst gegen Ende 1941 und es ist ja auch nicht so, also die Kausalität stimmt nicht ganz, wie Sie gesagt haben. Man hat nicht Gold gekauft, um den Deutschen das zu ermöglichen, sondern,
das war eine bösartige Unterstellung. Ja.
Sondern das Problem liegt wieder bei den Alliierten. Die USA hat im Juni 1941 sämtliche Guthaben der Schweiz in Amerika konfisziert. Auch die großen Goldbestände der Nationalbank. Und die Schweiz war nicht mehr zahlungsfähig. Und es gab Staaten wie Spanien und Portugal, die wollten Gold. Und die Schweiz verfügte nicht mehr über ihre Goldreserven. Und dann begann sie eben, deutsches Gold zu kaufen. Das war eigentlich das Spiel. Und der Goldhandel mit den Alliierten war während des Krieges größer als mit Deutschland.
Die Schweizer Nationalbank jedenfalls kauft Gold vom nationalsozialistischen Deutschland. Gold, das auch Jüdinnen und Juden geraubt und in besetzten Gebieten geplündert worden war. Von 1941 an gehen im Gegenzug Waren für mehr als 1 Milliarde Schweizer Franken an das Deutsche Reich. Nahrungsmittel, Maschinen und vor allem Waffen.
Das war natürlich also Raubgold, gab zwar auch eigenes Gold, aber Raubgold. Und wie man jetzt herausgefunden hat, erst ja, im Zusammenhang mit der Berger-Kommission, das haben dann die Schweizer herausgefunden, nicht die Deutschen, dass es sogar KZ-Gold da drin hatte. Das ist klar, das war ganz schmutziges Gold.
Die Berger-Kommission hat im Auftrag des Schweizer Bundesrates den Verbleib jüdischen Vermögens in der Schweiz untersucht. Und Gold aus den Konzentrationslagern, das heißt, das war auch das Zahngold, das den Ermordeten aus dem Mund herausgebrochen wurde. Neutralität, das können wir hier schon mal festhalten, die gibt's auf staatlicher Ebene nur eingeschränkt. In den beiden Weltkriegen kann die Schweiz neutral bleiben, weil das auch im Interesse der Kriegsparteien ist. Der Wunsch, neutral zu sein, der reicht allein nicht. Es müssen auch alle mitmachen. Im Kalten Krieg entwickelt die Schweiz daher das sogenannte Réduit-Konzept weiter. Wie im Dreißigjährigen Krieg sollen im Fall eines Angriffs die Pässe dicht gemacht werden. Die Schweiz würde sich in eine Festung verwandeln und Teile des Landes den Aggressoren überlassen. In den Bergen werden versteckte Bunker angelegt und Munitionslager. Neutral sein, das soll nämlich nicht heißen, wehrlos zu sein.
Die Neutralität der Schweiz ist eine bewaffnete Neutralität. Die Neutralität kann auch unbewaffnet sein. Costa Rica zum Beispiel ist so ein Staat, der keine Armee hat und eben sagt, wir betreiben oder wir verteidigen ein Verständnis der unbewaffneten Neutralität.
Odile Ammann ist Professorin für Völker- und Europarecht an der Universität Lausanne.
Was bedeutet das jetzt, eine bewaffnete Neutralität? Das bedeutet, dass der neutrale Staat in der Lage sein muss, sein Territorium zu verteidigen. Mit der Bewaffnung wird der eigene neutrale Status durchgesetzt. Und die Bewaffnung, die trägt eigentlich zur Glaubwürdigkeit und zur Wirksamkeit der Neutralität bei.
Stärke sichert Neutralität. Das ist das Konzept der Schweiz und die Lehre aus den Koalitionskriegen nach der Französischen Revolution. Aggressoren soll es so schwer wie möglich gemacht werden, das Land zu besetzen. Und für jede Schweizerin und jeden Schweizer gibt es einen Platz im Bunker.
Ja, genau, das ist tatsächlich so. Es gibt sehr viele Bunker in der Schweiz, die sind wirklich für zivile Zwecke da. Und das ist die sogenannte Réduit-Mentalität. Die Réduit-Mentalität, das ist, wenn man sich zurückzieht und sich versteckt und wartet, bis das Ganze vorbei ist. Ich glaube, die Schweiz hat über 360.000 Bunker und diese Bunker, die wurden während des Kalten Kriegs gebaut. Jetzt aber die Schweizer Konzeption von Verteidigung, die hat eine wichtige Besonderheit. Die Schweiz hat eine Milizarmee. Das heißt, die Armee, die ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert. Alle Männer in einem gewissen Alter, die beteiligen sich an der Armee, die müssen Militärdienst leisten. Jetzt natürlich gibt es Spannungsfelder. In der heutigen Zeit kann man sich fragen, ist es nicht naiv, sich autonom verteidigen zu wollen? Und jetzt stellen sich aus rechtlicher Sicht spannende Fragen, weil aus Sicht des Neutralitätsrechts ist es tatsächlich verboten, für die Schweiz einem Militärbündnis beizutreten, das eine Beistandspflicht umfasst. Das heißt, eine Pflicht, ein Mitglied der Organisation zu verteidigen, falls dieses Mitglied angegriffen wird.
In der NATO.
Genau. Die NATO, das wäre ein solches Militärbündnis. Da steht im NATO-Vertrag drin, dass es eine solche Beistandspflicht gibt. Und deshalb ist ein direkter Beitritt für die Schweiz keine Option, wegen des Neutralitätsrechts. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, mit der NATO zu kooperieren. Und da ist das Stichwort die Interoperabilität. Man hat sich zum Ziel gesetzt, mit anderen Armeen zusammenzuarbeiten und gemeinsam bestimmte Ziele zu verfolgen. Aber eben die Grenze, das ist ganz klar diese Beistandspflicht.
Gucken wir uns die Neutralität vielleicht noch mal genauer an. Odile Ammann unterscheidet da zwei Begriffe.
Es gibt das Neutralitätsrecht und es gibt die Neutralitätspolitik. Und das Neutralitätsrecht ist zwar eher beschränkt, es gibt einige Aspekte vor, aber eben wenige Aspekte. Und dieses Neutralitätsrecht ist deswegen kompliziert, weil es seine Wurzeln in verschiedenen Rechtsquellen hat, und zwar im Völkerrecht, im internationalen Recht einerseits und im nationalen schweizerischen Recht andererseits. Und das führt zu einer gewissen Komplexität. Ein weiterer Grund, weshalb die Neutralität komplex ist, ist, dass innerhalb des Völkerrechts es verschiedene Quellen gibt. Wiederum, es gibt das geschriebene Neutralitätsrecht, das von 1907 stammt, großmehrheitlich. Das sind die Haager Abkommen. Und dann gibt es das ungeschriebene Völkerrecht. Das ist das Völkergewohnheitsrecht. Und Sie können sich vorstellen, ungeschriebenes Recht, das ist nicht so einfach zu identifizieren und zu verstehen. Man muss das eben auslegen und man muss zuerst überhaupt wissen, welche Normen existieren, da sie ja ungeschrieben sind. Also Sie sehen, es gibt verschiedene Faktoren, die erklären, weshalb das eine sehr subtile und komplexe Materie ist und weshalb es auch zu Auslegungsschwierigkeiten kommt.
Neutralität ist also komplizierter, als man vielleicht meint. Und Neutralität heißt nicht, dass man sich aus allem raushalten muss.
Neutralität im rechtlichen Sinne bedeutet nicht Gesinnungsneutralität. Neutralität bedeutet nicht, dass man keine Werte hat und dass man nicht dafür einsteht. Und das bedeutet für die Schweiz auch, dass sie sehr wohl für das Völkerrecht einstehen darf und dass sie zum Beispiel krasse Völkerrechtsverletzungen verurteilen kann. Und das hat sie teilweise gemacht, teilweise hat sie das weniger aktiv gemacht, aber grundsätzlich verbietet das die Neutralität überhaupt nicht.
Nicht nur in der Schweiz wird also unterschieden zwischen Recht und Politik in Sachen Neutralität. Das Recht, das sind zum Beispiel die Regeln, die 1907 im Haager Abkommen festgelegt wurden. Also unter anderem die Nichtbeteiligung an Kriegen. Aber es gibt noch viel mehr Regeln im Völkerrecht und in der schweizerischen Verfassung. Die Gestaltung innerhalb dieser Regeln, das ist die Neutralitätspolitik. Denn da gibt's Spielräume. Was bringt denn die Neutralität der Schweiz? Eigenständigkeit? Also Sicherheit bringt es nicht, zusätzliche. Da gibt es diese Kooperation. Ist es wirtschaftlich interessant oder ist es einfach auch eine liebgewonnene Tradition und eine Haltung zur Welt, dass man als Schweizerin, als Schweizer im Grunde vielleicht so ein bisschen wie die ganz frühen Eidgenossenschaften sagt, ich bin eigenständig, ich entscheide selber, was ich mache, ich lasse mich nicht zu stark einbinden. Ist es ein kulturelles Phänomen vielleicht?
Die Neutralität ist bestimmt auch kulturell bedingt und gehört wirklich mittlerweile zu diesen Werten, die die Schweiz vertritt und die die Bevölkerung wirklich sehr breit unterstützt. Jetzt aus rechtlicher Sicht, Sie haben gefragt, wozu dient die Neutralität, was bringt die Neutralität? Und das ist genau die richtige Frage, die man stellen muss, weil die Schweiz hat, was ich ein instrumentelles Verständnis von Neutralität bezeichnen würde. Was bedeutet das? Die Neutralität ist nicht ein Selbstzweck. Die Neutralität, die muss verschiedene Zwecke erfüllen. Und genau deshalb hat man darauf verzichtet, die Neutralität in der Verfassung unter den Staatszwecken aufzuführen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Zwecke sind das? Es gibt bestimmte Staatszwecke. Und diese Zwecke sind in der Bundesverfassung erwähnt. Zu diesen Zwecken gehören die Freiheit und die Rechte des Volkes, die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. Jetzt haben wir gesehen, mit der Sicherheit ist das nicht so einfach, aber es ist ein Zweck der Neutralität. Und dann gibt es noch weitere Zwecke wie die gemeinsame Wohlfahrt oder auch die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt. Und ich glaube, aus historischer Sicht ist das ganz spannend. Es gab natürlich verschiedene Gründe, dass man sich für die Neutralität entschieden hat in der Schweiz. Und ein Grund war tatsächlich der innere Zusammenhalt. Die Schweiz ist eine multikulturelle Nation, es ist eine Willensnation, die musste sich auf bestimmte Gemeinsamkeiten einigen und diesen Zusammenhalt herstellen. Und die Neutralität, das war ein Weg, um diese Kohäsion sicherzustellen.
Da geht mir jetzt wirklich ein Licht auf, wenn Sie das sagen, dass ich verstehe, dass die Neutralität vielleicht gar nicht so stark oder nicht in erster Linie oder nicht ausschließlich nach außen gerichtet ist, sondern eigentlich der Neutralitätsgedanke, dieses Konzept, eigentlich viel stärker nach innen wirkt. Marco Jurio hat gesagt, im Dreißigjährigen Krieg ging es auch darum, wie verhält sich die Schweiz, und es gab halt in der Schweiz sowohl Katholiken als auch Protestanten, und um die Ruhe in der Schweiz zu bewahren, hat man sich dann entschieden, auf keiner Seite zu kämpfen und auch innerschweizerisch nicht zu kämpfen, um diese Religionskonflikte, die es da gab. Und so ähnlich schildern Sie es ja jetzt auch für die Neuzeit, also für die ja fast Gegenwart, fürs 20. Jahrhundert, dass die Schweiz neutral ist, das macht die Schweiz zu etwas Besonderem, und damit kann man den Staat identifizieren, unterscheiden von anderen. Wenn ich also französischsprachig bin in der Schweiz und eine gewisse Nähe zu Frankreich habe oder eben die italienischsprachigen zu Italien, die deutschsprachigen zu Deutschland, dann unterscheidet mich aber doch von dem jeweils naheliegenden Land mit der gleichen Sprache, dass ich eben neutral bin, dass ich anders bin als die anderen. Das habe ich jetzt bei Ihnen verstanden.
Genau, ja, die Neutralität, die schafft eben diese Distanz, die es ansonsten vielleicht nicht geben würde. Was man aber auch erwähnen muss, ist, dass die Neutralität natürlich auch nicht nur im Interesse der Schweiz selbst liegt oder gelegen hat. Und es gibt eben immer diese beiden Komponenten, ich habe es erwähnt, es gibt die Komponente des Völkerrechts und es gibt die Komponente des innerstaatlichen Rechts. Es gibt das Interesse auf der globalen Ebene, die gemeinsamen Interessen der Staaten, und es gibt das Eigeninteresse der Schweiz. Und das macht die Neutralität eben so spannend, weil sie so viele verschiedene Facetten hat und weil sie verschiedenen Interessen dient, Eigeninteressen, aber auch allgemeinen Interessen. Und da ist es wichtig, dass die Schweiz auch zeigt, die Neutralität, die bringt nicht nur uns etwas, sondern sie bringt auch den anderen Staaten etwas. Und hier sieht man auch die Schwierigkeit, die sich manchmal ergibt, weil die Schweiz von außen so wahrgenommen wird, als würde sie die Neutralität eigentlich nur aus Eigeninteresse aufrechterhalten. Und das ist sehr wichtig für die Glaubwürdigkeit der Schweiz als dauerhaft neutraler Staat, weil die Glaubwürdigkeit, das ist das, was die Neutralitätspolitik gewährleisten muss, dass der Status als dauerhaft neutraler Staat glaubwürdig ist, dass man der Schweiz vertraut. Und wenn die Schweiz eben so handelt, als würde sie eigentlich nur ihre eigenen Interessen verfolgen, in solchen Fällen leidet diese Glaubwürdigkeit. Und das ist eine Gefahr für den Status der Schweiz als neutraler Staat, weil wenn ihr Status nicht mehr respektiert wird, dann ist die Neutralität in Gefahr. Da besteht wirklich das Risiko, dass dieser Status missachtet wird von den anderen Staaten. Und genau deshalb ist diese Glaubwürdigkeit absolut zentral und muss die Neutralitätspolitik sich bemühen, glaubwürdig, kohärent, konsistent zu handeln.
Manche Schweizer sehen die Glaubwürdigkeit der Neutralität als gefährdet an. Die Schweizerische Volkspartei, immerhin stärkste Partei der Schweiz, hat zusammen mit der Vereinigung Pro Schweiz deshalb eine Neutralitätsinitiative eingebracht. Bislang hat die in Parlamenten keine Mehrheit gefunden, aber wahrscheinlich wird das in eine Volksabstimmung münden. Es geht um die Frage, ob die Regeln der Neutralität in der Schweizerischen Bundesverfassung konkreter formuliert werden. Dann hätten die Regierungen der Schweiz nicht mehr so große Spielräume bei der Auslegung.
Die schweizerische Neutralität, nicht irgendeine Neutralität, die schweizerische.
Ich glaube, die Neutralitätsinitiative hat da eine sehr wichtige Diskussion ausgelöst. Es ist sehr wichtig, dass man sich darüber austauscht und diskutiert, was Neutralität im 21. Jahrhundert bedeutet. Abstrakt sind sich alle einig oder fast alle, dass Neutralität etwas Gutes ist in der Schweiz. Die Bevölkerung unterstützt die Neutralität, aber sobald man anfängt zu diskutieren, sieht man, es ist eigentlich gar nicht so klar, was damit gemeint ist. Und alle haben ein bisschen ein anderes Verständnis davon. Ich glaube, die Neutralitätsinitiative, ihr Verdienst ist sicher, dass dieses Thema wieder zur Diskussion steht. Es ist natürlich auch aus sicherheitspolitischer Sicht ein sehr aktuelles Thema und wir müssen uns diese Fragen stellen. Wir müssen ernsthaft darüber sprechen, was das bedeutet. Und zentral ist in diesem Zusammenhang meines Erachtens vor allem die Frage, welche Zwecke die Neutralität erfüllen soll. Die Neutralität ist kein Selbstzweck. Das ist auch ein Nachteil der Neutralitätsinitiative, dass sie das ein wenig vergisst und die Neutralität als Selbstzweck betrachtet.
Ja, und das ist ganz eng verbunden mit der Frage, was für Werte sind eigentlich wichtig für uns? Also diese Debatte über Neutralität, die ist eine ganz grundsätzliche Debatte in der Schweiz, in der die Schweiz versucht, sich selbst zu erklären oder darüber nachzudenken, wer sind wir eigentlich?
Ja, absolut. Also das ist wirklich die Frage der Werte, die sich stellt. Und die Frage des Zwecks, das ist eine sehr schwierige Frage. In der Auslegung von Rechtsnormen sucht man unter anderem nach dem Sinn und Zweck einer Norm. Und diese Auslegungsmethode, die führt immer zu Schwierigkeiten, weil wie erkennt man den Sinn und Zweck einer Norm? Es gibt ja auch verschiedene Zwecke, die möglicherweise diese Norm erfüllen soll. Und so ist das auch mit den Zwecken, die die Neutralität erfüllt oder erfüllen kann. Zu den Staatszwecken gehören ja ganz verschiedene Zwecke, die Freiheit und Rechte des Volks, dann die Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes, die gemeinsame Wohlfahrt. Was bedeutet das? Ist das einfach die Wirtschaft oder ist das zu wenig subtil, wenn man das so formuliert? Ist das dann wirklich ein Eigeninteresse, das verfolgt wird? Was ist die innere Sicherheit oder der innere Zusammenhalt des Landes? Und zu diesen Zwecken gehört auch, und das ist meines Erachtens zentral, der Einsatz für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. Dieser Zweck passt sehr gut zur Neutralität, weil Neutralität bedeutet, sich aus einem Konflikt herauszuhalten. Warum will man sich heraushalten? Nicht einfach, weil es für einen selbst praktisch ist, sondern weil man den Frieden fördern will. Und diese friedensstiftige Funktion der Neutralität sollte meines Erachtens im Zentrum stehen der zukünftigen Neutralitätspolitik.
Vielen Dank an unsere Gesprächspartner Odile Ammann und Marco Iorio. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um Venezuela.
Revolution, Sozialismus, linke Guerillas, da ist Venezuela sicherlich auch historisch eine Herausforderung durch die Übergestalt, nämlich den Simón Bolívar und der dort gehenden Verarbeitung von Revolution im Kontext der venezolanischen Geschichte, eine Meistererzählung.
Recherche, Skript und Produktion dieser Folge Mathieu Braun und Tim Baumann. Faktencheck Laura Mattausch und Florian Twente. Redaktion Monika Dittrich. Uns alle erreicht ihr unter derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de und wir freuen uns über Lob, über Kritik und auch über Themenanregungen. Und über Bewertungen natürlich auch. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt, aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht.
Heringe kommunizieren übers Pupsen und wurden deshalb schon mal für feindliche U-Boote gehalten.
Und welche Fun Facts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerd-Themen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.